Wir sehen drei Abschnitte in unserem Text heute Morgen. Verse 12 bis 17 sehen wir, wie sich der Messias Jesus nach den Nationen ausstreckt, nach den Heiden, so wie das prophezeit war im Alten Testament. Verse 18 bis 22 wählt Jesus der Messias seine Jünger aus, seine Ersten. Und dann die Verse 23 bis 25 verkündigt der Messias Jesus seine Botschaft und demonstriert seine Macht. Zwischen Vers 11 und Vers 12 ist etwa ein Jahr dazwischen, von dem der Matthäus uns nichts berichtet. Erinnert euch dran, Matthäus geht nicht unbedingt chronologisch vor, sondern er will uns zeigen, dass Jesus der Messias ist. Und so ist hier ein Jahr etwa dazwischen, seit der Versuchung in der Wüste, was wir letztes Mal angesehen haben, und dem, was wir heute sehen, zwischen Vers 11 und Vers 12. Wir wissen, dass Jesus, vor allem aus dem Johannesevangelium, dass Jesus von der Wüste zurück an den Jordan gegangen ist, dort, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und da hat Johannes ihn bezeugt und gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt mindestens zwei Jünger von Johannes dem Täufer Jesus nachgefolgt sind. Der eine war der Andreas und der hat dann seinen Bruder, den Simon, den Jesus später Petrus genannt hat, mit zu Jesus gebracht. Und der zweite Jünger, ich glaube, es war der Johannes selbst. Dann war Jesus auf der Hochzeit zu Kana, ist noch ein paar Tage in Kapernaum rumgehangen. Und ist dann nach Jerusalem, hat den Tempel gereinigt, das Gespräch mit Nikodemus, und er hat ihn in Judäa gepredigt und getauft. Und ich glaube wahrscheinlich auch noch den Dienst in Samaria, dieses Gespräch mit der Frau am Brunnen. Auch das fällt noch in diese Zeitperiode hinein. Und vielleicht sogar noch ein weiterer Aufenthalt in Jerusalem mit Heilungen. Also Matthäus nicht chronologisch, sondern präsentiert uns Jesus den Messias, den König der Juden und wie er die Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt hat. Matthäus setzt jetzt fort an dem Zeitpunkt, wo Johannes der Täufer überliefert war. Johannes der Täufer, der Herold des Königs, des Messias. Und er beginnt hier seinen Dienst in Galiläa. Ein Dienst, der etwa 18 Monate lang gedauert hat, also relativ lange. Matthäus wird uns jetzt zeigen, wo er sein Hauptquartier aufgeschlagen hat, in Galiläa, für diesen Dienst, den er hier getan hat. Und wir werden sehen, dass das auch prophetisch wichtig ist, prophetische Relevanz hat. Es ist interessant, wo immer Jesus seinen Fuß hingesetzt hat, scheint es, dass er alttestamentliche Prophetien erfüllt hat. Er war geboren in Bethlehem und dann sind seine Eltern mit ihm nach Ägypten geflohen, weil es geheißen hat im Alten Testament, dass der Messias aus Ägypten kommen wird. Er ist aufgewachsen in Nazareth, wie es vorhergesagt war. Und jetzt sehen wir Kapernaum, im Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das war das Gebiet westlich und nordwestlich vom See Genezareth. Es ist ein sehr fruchtbares Land dort. Es gab viel Landwirtschaft. Und wenn wir dem Josephus glauben können, dann haben in diesem Gebiet etwa um die 3 Millionen Menschen gelebt. In dieser Region. Es waren sehr viele Juden dort, aber mehrheitlich war es ein Gebiet, das von Heiden bewohnt wurde, von griechisch geprägten Menschen. Galiläa wurde auch das Galiläa der Nationen genannt. Das Gebiet war eines der Gebiete, das zuallererst von den Assyrern erobert wurde und ganz besonders unter dieser Belagerung, unter dieser Eroberung der Assyrer gelitten hat. Wenn ihr euch von unserem Alttestament-Überblick noch erinnert, die Assyrer waren ein sehr grausames Volk. Haben die Eroberten nicht sehr gut behandelt. Dieses Gebiet da oben in Galiläa war ein Gebiet, was sehr bedrängt war und überrannt worden ist von den Feinden Israels. Es wurde auch das Land des Todes genannt. Sehr viele Kämpfe stattgefunden dort. Ein heidnisch geprägtes Gebiet, von der griechischen Kultur beeinflusst. Es gab viele gemischte Ehen dort. Zwischen Juden und Nichtjuden hatte heidnischen Einfluss. Und die Juden aus Judäa, die Juden aus Jerusalem haben ein bisschen heruntergeschaut. Auf die Leute, die Juden auch, die dort in Galiläa gewohnt haben. Das waren mehr die einfacheren Menschen, die Menschen vom Land, die Bauern, die Fischer. Es waren ehrliche Menschen, impulsive Menschen, Hitzköpfe, haben viele Revolten gestartet, da oben gegen die Römer. Und sie haben nicht ganz so streng gelebt, wie die Juden, die in Jerusalem gewohnt haben. Und die Juden dort, die haben ein bisschen runtergeschaut. Das waren so die Hillbillies, die Hinterwälder in Galiläa. Die wirklich coolen Juden, die haben in Jerusalem gewohnt. Und in Judäa, das waren die Leiter und die Theologen, die Pharisäer. Und wir sehen diese Konfrontationen in Jerusalem mit Jesus in Judäa. Aber in Galiläa hatte Jesus einen relativ langen und einen relativ machtvollen Dienst. Wir werden diese Menschenmassen heute sehen, die ihm danach gefolgt sind. Er hat diesem Gebiet relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich mag das an Jesus. Es sind immer die Benachteiligten, auf die anderen runterschauen. Auf die Unwürdigen, die Ausgestoßenen, für die Jesus sich besonders interessiert und die Jesus besonders sucht. Ich mag das an Jesus. Also wenn du heute Morgen das Gefühl hast, Mann, ich stehe daneben. Ich bin nicht würdig, ich bin irgendwie so in der Finsternis. Ich werde angegriffen. Ich glaube, Jesus sieht dich ganz besonders heute Morgen und will dir ganz besonders dienen mit seiner Liebe und mit seiner Barmherzigkeit. Das ist sein Herz. Sehen wir uns die Prophetie an im Vers 15 und 16. Oder ich lese nochmal Vers 14, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht: Land Zebulun und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Meine Prophetie aus Jesaja 9. Das ist im Kontext auch die Stelle, wo es heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Er ist Gottes Antwort auf Finsternis und auf Tod. Das ist besonders die gute Nachricht an die Heiden. Also das Evangelium von der Erlösung in Jesus Christus. Dass das nicht nur für die Juden war, sondern auch für sie, für die Heiden. Auch sie konnten gerettet werden und auch sie konnten Teil vom Reich Gottes werden. Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dieselbe Botschaft, die wir schon von Johannes gehört haben, Johannes dem Täufer. Jesus sagt dasselbe, sagt: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das erste Wort im Evangelium ist Buße, Umkehr. Wir müssen bekennen, dass wir Sünder sind und wir müssen umkehren, umdenken und ihm nachfolgen. Ohne Umkehr kann niemand gerettet werden. Das ist der erste Schritt vom Evangelium, wenn jemand gerettet werden will. Wir hatten gestern so ein Gespräch mit zwei jungen Männern auf der Straße. Und das waren welche, die gesagt haben: Ja, wir haben irgendwann mal eine Entscheidung getroffen für Jesus, aber wenn wir ein bisschen nachgefragt haben: Hey, wie geht's euch in eurer Beziehung? So, naja, nicht wirklich um Gott gekümmert. Das ist nicht echte Buße, wenn sich nichts verändert, wenn es keinen Unterschied gibt zwischen vorher und nachher. Buße ist der erste Schritt. Es ist Umkehren. Bekennen, dass wir Sünder sind und zu Jesus laufen. Uns umdrehen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich der Himmel ist eine Phrase, die nur der Matthäus verwendet. Alle anderen Evangelisten haben gesagt, das Reich Gottes. Und manche sehen einen Unterschied in den beiden Phrasen. Ich persönlich glaube, die sind eigentlich synonym. Es ist dasselbe damit gemeint, wenn wir die Parallelstellen ansehen, heißt es dort, das ist das Reich Gottes. Warum sagt jetzt nur Matthäus das Reich der Himmel? Ich denke einerseits, weil er ja an die Juden geschrieben hat. Und bei den Juden war das üblich, Gott aus Respekt nicht direkt anzusprechen, sondern mit dem Ort, wo er thront, mit dem Himmel. Daniel 4 zum Beispiel, hat Daniel dem Nebukadnezar gesagt, dass die Himmel herrschen. Natürlich Gott gemeint, dass Gott herrscht, aber die Himmel herrschen. Oder der verlorene Sohn hat gesagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Oder Jesus zu den jüdischen Leitern. Er hat sie gefragt, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Also das war ein Ausdruck, der üblich war bei den Juden. Ich finde es auch interessant, dass Matthäus, der an die Juden schreibt, Gottes Reich als das Reich des Himmels bezeichnet. Die Juden zur Zeit Jesu haben ein wörtliches, materielles, politisches Königreich unter der Herrschaft des Messias erwartet. Aber Jesus sagt, es ist das Reich der Himmel. Es ist ein geistliches Reich. Es umfasst mehr als nur die Juden. Es umfasst alle, die Jesus vertrauen und ihn als ihren Erlöser annehmen. Und die sind alle unter seiner Herrschaft, in seinem Reich. Es ist das Reich der Himmel. Vers 18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Andreas und Simon, die hat Jesus schon von früher gekannt. Wenn wir Johannes lesen, wissen wir, dass sie schon vorher Zeit mit Jesus verbracht haben. Und dann sind sie offensichtlich wieder zurück zu ihrem Job. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo Jesus zu ihnen kommt und sie beruft, ihren Job zu verlassen und die Lehre bei ihm zu beginnen. Das ist, was Jüngerschaft wirklich bedeutet. Ein Jünger sein heißt ein Lehrling sein. Und er beruft sie in den Predigtdienst. Sie werden zu Jüngern des Rabbis. Und wir können Jesus dienen, wo immer er uns hinstellt. Zuerst, sie waren zurückgegangen zu fischen in ihren alten Job und dann hat Jesus sie berufen zum Predigen. Und ist nicht das eine heiliger als das andere? Ist nicht heiliger zu predigen als zu fischen? Das Wichtige ist der Ruf. Wozu beruft dich Jesus? Um dem treu zu sein, dem zu folgen. Das ist, worauf es ankommt. Und ich mag das. Es ist wunderbar, Jesus beruft Fischer, um sie zu Menschenfischern zu machen. Gott gebraucht unsere natürlichen Fähigkeiten, unsere natürlichen Interessen, unsere natürlichen Begabungen für sein Reich und hebt es noch irgendwie auf eine neue Ebene. Gibt noch was Geistliches hinzu. Aber er benutzt unsere natürlichen Fähigkeiten und wir können die einbringen in das Reich Gottes. Er macht die Fischer hier vom See Genezareth zu Menschenfischern. Und es gibt viele Parallelen zwischen Fische fangen und Menschen fangen, wenn wir so sagen wollen. Wir sind alle berufen, Menschenfischer zu sein, Menschen zu Jesus zu bringen, ein Zeugnis zu sein. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, Vers 19, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und seinen Jüngern hat er gesagt in der Apostelgeschichte 1,8, er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Judäa als auch Also zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, also Samaria und bis an das Ende der Erde. Und so sind auch wir berufen, Jünger zu machen, Menschen zu Jesus zu führen, gute Nachricht weiterzusagen, Zeugnis zu sein. Was können wir als Menschenfischer lernen von diesen Fischern? Ich habe so 6 oder 7 Gedanken dazu. Das Erste, was wir lernen können, man braucht Geduld zum Fischen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand angelt von euch oder fischt. Ich persönlich nicht. Ich habe nicht die Geduld. Ich bin so einer, der lieber die Dose aufreißt oder den Tiefkühlfisch aus der Tiefkühltruhe nimmt. Mir fällt es schwer, still zu sitzen. Wir brauchen Geduld, wenn wir fischen. Wir brauchen auch Geduld, wenn wir Menschen fischen. Gott sagt uns, es gibt so verschiedene Zeiten. Es gibt eine Zeit zum Säen, den Samen auszustreuen, dann Zeit zum Gießen, zum Bewässern und dann irgendwann darf einer ernten. Und sehr oft ist es so, dass Menschen sich nicht von einem Augenblick auf den nächsten bekehren und zu Jesus kommen. Und ich denke, wenn wir zurückdenken an unsere eigene Bekehrung, war es wahrscheinlich so ein Weg mit vielen Schritten. Mit mehreren Ereignissen, mehreren Personen, die uns zu Jesus hingeführt haben. Irgendwer hat uns vielleicht mal einen Traktat gegeben. Oder wir haben in der Kirche zu Weihnachten mal eine Predigt gehört, die uns angesprochen hat. Und dann hat vielleicht eine andere Person Zeugnis gegeben. Und wir haben gesehen, dass das Licht im Leben von jemanden, der Jesus liebt. Und so Schritt für Schritt hat Gott uns zu sich gezogen. Also wir brauchen Geduld. Das heißt, sei nicht enttäuscht, wenn du mit jemandem ein Gespräch führst über Jesus und der bekehrt sich nicht sofort. Dann ist einer, der Samen ausgestreut hat. Und Gott wird es verwenden. Und gib nicht auf, wenn du für jemanden schon lange betest. Es wächst, Gott ist der die Frucht bringt. Zweiter Punkt ist, es gibt verschiedene Arten zu fischen. Und die Fischer, die Angler, die werden sich besser auskennen. Aber es gibt verschiedene Köder, es gibt, manche fangen mit dem Netz, manche mit der Angel. Verschiedene Arten zu fischen, je nachdem, welche Fische man fangen will. Ob ich Tiefsee Fischer bin oder irgendwo am Bach sitze mit meiner Angel. Wer anders vorgehen. Auch das sehen wir im Vorbild von Jesus, wie er auf Menschen zugegangen ist, wie er Menschen gewinnen wollte. Jesus hat die Menschen sehr individuell behandelt. Nicht nach der Methode X, nach dem Schema X, bei jedem Menschen vorgegangen, sondern sehr unterschiedlich. Ich denke an das Gespräch mit Nikodemus. Oder dem Gespräch mit der Frau in Samaria an dem Brunnen. Er ist ganz unterschiedlich vorgegangen und er hat oft verschiedene Aspekte vom Evangelium betont. Ich meine, das Evangelium ist immer dasselbe. Das Evangelium ist immer gleich und das ist hier. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Aber Gott bietet uns Erlösung als ein Geschenk an in Jesus. Und wir können uns selbst nicht erretten aus eigener Kraft oder aus eigenen Werken. Aber Jesus hat am Kreuz bezahlt für unsere Sünden. Und wenn wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen und ihn in unser Leben einladen, dann wird das wirksam für uns und wir können erlöst sein und in den Himmel gehen, können gerettet sein. Aber bei verschiedenen Leuten werden wir verschiedene Aspekte betonen. Nikodemus war ein Gesetzlicher, ein Pharisäer. Jesus hat ihm gesagt, mit anderen Worten, es ist nicht genug, du musst von Neuem geboren werden. Guck mal, es kommt nicht darauf an, deine Gesetzlichkeit, sondern es ist im Glauben. Und er verwendet dieses Beispiel aus dem Alten Testament mit der Schlange auf dem Stab und sagt, es ist Glauben, nicht Werke. Nikodemus betont die Gnade Gottes und wie wir errettet werden. Bei der Frau am Brunnen zieht Jesus auf eine andere Art auf. Er sieht diesen geistlichen Durst und er verwendet das Wasser als Beispiel, oder als Bild für das, was er schenken will. Und dann legt er den Finger auf ihren wunden Punkt und sagt, ja, wo ist dein Ehemann, bring ihn mal her. Sie hatte 5 Männer gehabt und der, mit dem sie zusammengelebt hat, das war nicht ihr Mann. Sie bewusst wird, dass sie einen Erlöser braucht, dass sie schuldig ist vor Gott. Und so ist es, wenn wir mit Menschen sprechen oder mit Freunden. Wir können nicht immer 0815 runterlabern. Wir müssen uns wirklich vom Heiligen Geist führen lassen. Sehen, wo stehen die Menschen? Was ist das, wo Gott sie ansprechen will? Dritter Punkt. Beim Fischen, zumindest auf die Art und Weise, wie die Jünger Fisch haben, das war Teamwork. Wir haben gemeinsam gefischt. Und wenn wir Menschen fischen, es ist Teamwork. Manche sind vielleicht mehr die Evangelisten, die sagen, okay, ich gehe am liebsten jeden Tag raus auf die Straße. Der andere sagt, naja, fühle mich da nicht so wohl. Aber ich habe ein Herz für Gebet. Und ich bete für den, der rausgeht. Der nächste sagt, naja, ich habe so wenig Zeit zum Beten und ich traue mich jetzt wirklich rauszugehen, aber ich kann vielleicht geben, kann Missionare unterstützen. Wir können alle involviert sein und wir sind alle berufen, auf unserem persönlichen, in unseren Beziehungen Zeugnis zu sein, Licht zu sein, dass die Menschen Jesus sehen in unserem Leben, wenn sich die Gelegenheit bietet, dass wir weiter erzählen, was er für uns getan hat. Aber es ist Teamwork. Wie gesagt, der eine sät, der andere bewässert und dann gibt es einen, der erntet. Vierten Punkt, den ich habe, ein Fischer muss mutig sein. Es war damals manchmal recht gefährlich, gerade wenn Stürme aufgekommen sind oder so. Und auch wir brauchen Mut, um das Evangelium weiterzugeben. Für mich ist es jedes Mal eine Überwindung, rauszugehen auf die Straße und irgendwen Fremden anzusprechen. Total cool, wenn man mal das Gespräch gestartet hat, dann macht es total viel Spaß. Und es ist eigentlich erfrischend. Es ist eine erfrischende Sache, seinen Glauben weiterzugeben. Das baut dann selbst auf. Aber man braucht Mut. Man muss immer diesen ersten Schweinehund überwinden. Schritt zumachen. Auf einen anderen Menschen. Fünfter Punkt, was noch dazu gehört, ist Handfertigkeit, Können, Geschicklichkeit beim Angeln. Die Angler wissen das. Es gibt so Tricks, wie man die Sache angehen kann. Es zeigt uns, wenn wir Menschen fischen wollen, dann sollten wir auch diese, was sind Fertigkeiten lernen oder im übertragenen Sinn vielleicht unsere Bibel kennen, dass wir Menschen das Evangelium erklären können. Wir sollten uns, können vielleicht Bücher lesen, dass wir lernen, bestimmte Fragen zu beantworten, die Menschen haben. Also wir können uns auch darauf vorbereiten. Und sechstens, wir brauchen Glauben. Die Jünger, die haben bei Nacht gefischt, da auf dem See Genezareth. Und sie haben einfach ihre Netze runtergelassen. Sie haben nicht gesehen, was da unten ist. Und wir brauchen Glauben, um Menschen zu fischen. Wenn wir ein Gespräch haben mit jemandem und es weitersagen, was Jesus für uns getan hat. Und das ist unser Teil, das ist, was wir tun können. Das ist unsere Verantwortung, ist Zeugnis zu sein, gute Nachricht weiterzusagen. Aber dann brauchen wir Glauben, den Rest muss der Herr machen. Der Herr zieht. Und Gott hat gesagt, sein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern das vollbringen, wozu er es gesandt hat. Und darauf müssen wir vertrauen. Und uns vom Heiligen Geist führen lassen. Also wir brauchen auch Glauben. Der letzte Punkt, den ich habe, den siebten Punkt, gute Fischer sind aktive Menschen. Und das sind die Menschen, die der Herr gebraucht, aktive Menschen. Menschen, die Schritte machen, die aktiv sind in seinem Reich, aktiv für Jesus, verfügbar sind. Faulheit in der Bibel oder Trägheit ist keine Tugend. Gott gebraucht fleißige Menschen, aktive Menschen. Wir sind alle aufgerufen, Menschen zu fischen. Wann hast du das letzte Mal ein wirklich gutes Gespräch gehabt über deinen Glauben mit jemand anderem? Oder bewusst, dass du bewusst ein Zeugnis sein wolltest? Oder gebetet für Menschen, die Jesus nicht kennen? Oder vielleicht Missionare unterstützt. Wir sind alle berufen, mitzumachen in diesem Fischunternehmen von Jesus, Menschen zu fischen. Und wie gesagt, es ist erfrischend, wenn wir unseren Glauben weitergeben können. Es stärkt uns selbst. Es erfrischt uns selbst. Es ist oft eins da, wenn wir uns irgendwie down fühlen und so geistlich ein bisschen am Sand. Sagt ihr das in Deutschland? Es ist wienerisch. Ich bin am Sand, heißt ich. Ich krieche am Zahnfleisch. Ich bin am Ende. Und in so Zeiten ist es oft eines der erfrischendsten Dinge, was man tun kann, ist jemand anderen von Jesus zu erzählen. Probier das mal aus. Es ist wichtig, dass wir Menschenfischer sind. Entweder die Menschen werden von uns gefangen für Jesus oder sie werden vom Teufel gefangen, von Satan. Sie sind eigentlich schon gefangen und wir dürfen sie rausfischen. Aus dem seinem Teich. Es ist ein wichtiger Teil unseres christlichen Lebens, Menschen für Jesus zu gewinnen. Vers 21. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Johannes und Jakobus, die beiden waren höchstwahrscheinlich Cousins von Jesus, waren die Söhne von Zebedäus und der Salome. Das war die Schwester von Maria, der Mutter Jesu. Ihr fragt mich, hä, wo hast du das her? Ich gebe euch drei Bibelstellen. Matthäus 27, 56, Markus 15, 40 und Johannes 19, 25. Könnt ihr nachforschen. Also ich glaube, auch die beiden haben Jesus gekannt und er ruft sie jetzt weg von ihren Netzen als seine Jünger. Vier Fischer sind die ersten Jünger Jesu. Wow. Das wären wahrscheinlich nicht unbedingt diejenigen, die wir gewählt hätten, an die wir zuerst gedacht hätten. Wir hätten uns vielleicht eher gedacht, naja, es wäre besser gewesen, Jesus Theologiestudenten zu berufen. Ich meine, wenn du Prediger haben willst, oder Schriftgelehrte, oder vielleicht PR-Fachleute. Aber was hat Jesus gesagt zu diesen Jüngern? Hat er gesagt, geh auf die Uni und studier Theologie? Oder Leute, hier habt ihr diese Bücher, lest die alle? Oder macht eine Evangelisationsschulung? Und all diese Dinge sind nicht schlecht. Aber das Wichtigste, was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, kommt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Geht mit mir, verbringt Zeit mit mir, lernt von mir, lebt in Gemeinschaft mit mir, persönliche Gemeinschaft. Und dann werdet ihr so werden, wie ich bin. Dann werde ich euch zu dem machen, wie ich euch haben will. Und das ist wirklich der Kern, das ist die Essenz von Jüngerschaft. Das ist die Ausbildung, das ist die Schule Jesu. Das alles andere kann Teil davon sein, wenn der Herr so führt, aber es ist nicht unbedingt erforderlich und ganz sicher kein Ersatz für dieses Gehen mit Jesus, diese Gemeinschaft mit ihm. Und ohne dem sind wir wirklich keine Jünger. Vielleicht sagst du, oh, ich habe keine Zeit, in die Bibelschule zu gehen. Ja, macht nichts, du musst nicht. Hab Gemeinschaft mit Jesus. Du kannst es haben, während du bügelst, während du kochst, während du im Auto fährst, vielleicht Bibelstunden anhören währenddessen oder vor allem mit ihm reden, Zeit mit ihm verbringen und ihm vielleicht Fragen stellen. Jesus, was denkst du darüber? Und dann die Dinge, die wir verstehen im Wort Gottes, die dann praktisch umsetzen in unserem Leben. Das ist Jüngerschaft. Vielleicht im Umgang mit den Kindern oder mit den Arbeitskollegen, wo wir gerade sind. Wenn du das tust, dann wirst du ein Jünger sein, ein Lehrling von Jesus. Und vielleicht wird eines Tages irgendein Theologe über dich sagen, was die Kirchenleiter damals über Petrus und Johannes gesagt haben. Diese Fischer. In der Apostelgeschichte 4 heißt es, als sie die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist die beste Ausbildung. Die haben die beste Ausbildung genossen. Sie waren mit Jesus. Und jeder von uns kann es tun. Das ist Jüngerschaft. Gemeinschaft mit ihm und in seine Fußstapfen treten. In seinen Fußstapfen nachstapfen. Das ist Jüngerschaft. Nicht theoretisches Lernen oder Wissen oder Speichern von Informationen. Hier, mein Computer kann es auch. Jesus hat uns nicht berufen, ein Computer zu sein oder ein Lexikon zu sein, sondern er hat uns berufen, Jünger zu sein. Praktisch. Lernen aus der Erfahrung, während du gemeinsam mit Jesus durchs Leben gehst. Das ist Jüngerschaft. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Das ist sein Ruf an uns. Das ist seine Berufung an uns. Und Jesus hat es sehr oft gesagt und mit Nachdruck gesagt und herausfordernd gesagt und es war sehr in Anspruch nehmend. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er hat es zu Matthäus selbst gesagt, als er im Zollhaus gesessen ist. Gesagt, folge mir nach. Oder zu dem Schriftgelehrten in Matthäus 8, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus hat gesagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und noch ein anderer ist gekommen und hat gesagt, erlaub mir zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und das heißt nicht, dass der war wahrscheinlich nicht gestorben, aber er hat gesagt, hey, lass mich warten, bis mein Vater gestorben ist und dass ich da mich um die Dinge kümmere und dann folge ich dir nach. Jesus aber sprach, folge mir nach und lass die Toten begraben. Aber du folg mir nach. Oder der Reiche in Matthäus 19, der gesagt hat, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus hat gesagt, was nennst du mich gut? Eine ist gut, ist Gott. Entweder du erkennst an, dass ich Gott bin, oder nenn mich nicht gut. Und er hat ihm gesagt, du weißt, was du tun sollst, halte die Gebote. Und er hat gesagt, hey, das habe ich von klein auf getan, ich habe sie alle gehalten. Aber ich spüre, das ist nicht genug, was fehlt mir noch? Und Jesus hat gesagt, eines fehlt dir. Geh hin und verkauf deine Habe. Das, was dich hindert, was dich zurückhält, mir ganz zu folgen. Verkauf deine Habe, gib sie den Armen und dann folge mir nach. Folge mir nach. Jesus stellt einen sehr radikalen, einen sehr exklusiven Anspruch an unser Leben. Das ist das eine Motto, was wir uns merken müssen als Jünger. Das ist die eine Phrase, die Jüngerschaft kennzeichnet. Das ist Jüngerschaft. Folge mir nach, sagt Jesus. Folge mir nach. Nachfolge. Das ist ein Ausbildungsprogramm in 3 Schritten. Im Lukas 9, im Vers 23, gibt Jesus uns die 3 Schritte. Er hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, tue was? Erstens, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und dann folge mir nach. Das ist Jüngerschaft. 3 Aspekte. Der erste ist, verleugne dich selbst. Liebe Gott mehr als dich selbst. Paulus hat im 2. Timotheus geschrieben, im Kapitel 3, hat gesagt, in den letzten Tagen werden die Menschen selbstsüchtig sein und hochmütig und das Vergnügen mehr lieben als Gott. Aber Jesus sagt, verleugne dich selbst. Paulus hat gesagt, als Jünger habe ich nur mehr ein Leben, ein Ziel, eine Leidenschaft, eine Ausrichtung. Er hat gesagt, das Leben für mich ist Christus. Eine Sache, eine Person. Das Leben für mich ist Christus. Ich lebe nicht länger für mich selbst, ich lebe für ihn. Verleugne dich selbst. 2. Schritt ist das Kreuz. Tod. Nein zu sagen zu meinem eigenen Leben, zu meinen Plänen, zu meinen Wünschen, meinen Ideen, meinen Vorstellungen, meinen Erwartungen. Und das 3. ist dann Unterordnung unter Jesus, dieser praktische Gehorsam. Folge mir nach. Das ist die Formel fürs christliche Leben. Ist Selbstverleugnung, Aufopferung und Unterordnung. Völlige Hingabe, völliges Aufgehen in Jesus. Das klingt deprimierend. Das klingt unattraktiv. Selbstverleugnung, Aufopferung, Unterordnung. Deprimierend. Hey, machst du Witze? Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist Christus. Leben ohne Jesus, selbstsüchtiges, selbstbestimmtes Leben, ist bestenfalls ein Hundeleben. Das Leben ist Christus. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Paulus sagt im Philipperbrief, ich achte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi willen meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich ihn gewinne. Dann ein Stück weiter unten im Kapitel 4 spricht er davon, von diesem Frieden, der das Verstehen übersteigt. Frieden Gottes. Im Johannesevangelium hat Jesus gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaft frei. Psalm 16, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Matthäus 6, Vers 33. Gott verspricht uns Versorgung. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und all diese anderen Dinge werden dir hinzugefügt werden. Mann, das sind alles Dinge, die Gott seinen Jüngern verheißen hat. Seinen Jüngern, nicht unbedingt denen, die theoretisch glauben. Nicht unbedingt denen, die in die Gemeinde gehen. Nicht unbedingt allen, die von Neuem geboren sind, die gerettet sind, sondern den Jüngern, denen, die sich selbst verleugnen, sich selbst für Jesus aufopfern und ihm nachfolgen. Hör zu, was Jesus zu Petrus gesagt hat, als er gesagt hat, siehe, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt, was wird nun uns werden? Jesus, was passiert mit uns? Was schaut für uns dabei raus? Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du Schiffbruch erleiden? Wirst du untergehen? Nee, was sagt Jesus? Blätter mal ein bisschen weiter. Matthäus 19, Verse 28 und 29. Lesen wir es gemeinsam, die Antwort Jesu. Oder fangen wir nochmal in Vers 27 an. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meinetwillen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Was sagt ihr, ist es das wert? Zahlt sich das aus, ein Jünger Jesu zu sein? Absolut. Du wirst gesegnet sein als Jünger Jesu, weil Gott liebt dich und er will das Beste für dich. Jesus nachfolgen ist das Beste. Er ist das Beste. Und darum geht's. Das Leben ist für mich Christus. Das ist Jüngerschaft. Ihm nachfolgen. Gehen wir zurück in Matthäus 4. Und schauen wir uns die Reaktion an der ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Vers 20 heißt es, sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Vers 22, sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Sogleich, sie waren sofort gehorsam, sich selbst verleugnet, haben das Kreuz aufgenommen und sind ihm nachgefolgt. Hey, wir können von diesen Jungs lernen. Wir schauen noch so ein bisschen runter auf den Petrus mit seiner großen Klappe und Johannes und den Jakobus, die Donnersöhne, die Zornbinkel. Aber wirklich, wir können lernen von denen. sind Vorbilder. Sie sind ihm sogleich, sofort nachgefolgt. Vers 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Also obwohl er in Galiläa unterwegs war, im Galiläa der Nationen, er ist zuerst in die Synagogen gegangen. Juden zuerst. Und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Die Menschen sind von weit her gekommen, von über 100 Kilometer weit sind die Menschen zu Jesus gekommen, sind zusammengekommen, von überall her, diese Menschenmassen. Wir lesen hier von einer großen Volksmenge. Und Jesus, der Messias, hat seine Macht demonstriert, seine Macht über den Teufel und die Dämonen, seine Autorität und Macht über jede Krankheit. In Vers 23 hier heißt es, er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Stellt euch das vor, was für ein Anblick das gewesen sein muss. Diese Riesenvolksmenge, die zu Jesus gekommen ist und zu ihm hingehumpelt sind, und die Besessenen. Und Jesus hat sie befreit, Jesus hat jede Krankheit geheilt. Was für ein Anblick. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dir Sorgen macht? Zweifelst du, dass Jesus mit deinen Umständen fertig werden kann? Begrenzt du Jesus in deinen Gedanken, in dem, was er tun kann? Hier gibt es irgendein Problem, was zu groß ist für Jesus. Ich meine, schaut euch in Gedanken dieses Bild an. Diese Volksmengen, die zu Jesus kommen. Und er heilte sie alle. Selbe Jesus ist hier. Selbe Jesus. Und er ist fähig, über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, sagt unser Epheserbrief, Kapitel 3. Oh, aber ich kann nicht. Genau das ist der Punkt. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Hey, Gott liebt dich. Und wenn er für dich ist, dann wer gegen dich? Wir müssen uns ein bisschen reinversetzen, was da passiert ist. Was für eine Vollmacht, unvorstellbare Kraft und Macht, die da demonstriert ist. Aber beobachtet auch den Kontext. Was hat Jesus getan? Hat Jesus eine Bühne aufgebaut und die Tagesschau eingeladen und hysterisch in die Menge reingeschrien und seine Show abgezogen und Menschen umgehauen und dann anhand von einzelnen spektakulären Wundern auf der Bühne seinen Dienst vorgestellt? Nee, hat Jesus nicht getan. In Vers 23 lesen wir, und Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Beachtet hier die Reihenfolge, die Prioritäten. Er hat zuerst gelehrt und gepredigt und als letztes die Heilungen. Diese Erweisungen seiner Macht haben seine Lehre und seine Predigt begleitet. Und ich glaube, das ist auch noch heute das richtige Muster. Ich glaube es absolut, dass Jesus dieselben Dinge tun kann und dieselben Dinge tun will, die er damals getan hat. Und ich habe es persönlich erlebt, wie Menschen geheilt worden sind, wie Wunder passiert sind. Aber diese Dinge werden der Predigt des Wortes folgen und die begleiten. Und nicht umgekehrt. Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Gottes Wort. Und wir können beten. Jetzt haben wir Gottes Wort studiert. Wenn jemand Gebet braucht, wir sind für euch da. Ich glaube, dass Gott heilen will. Ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Aber lasst uns nicht den Fokus von ihm weg auf irgendwelche spektakulären Zeichen und Wunder. Wenn Jesus tun will, wenn Jesus es tun will, kann es tun und wird es tun. Und wie gesagt, ich habe solche Dinge erlebt. Aber wir wollen uns nicht selbst darstellen und diese Dinge wichtiger machen als ihn selbst und Jüngerschaft, Gemeinschaft mit ihm. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, es ist wunderbar, mit dir gemeinsam hier durch das Evangelium von Matthäus zu gehen und mitzuleben, mitzusehen, was du getan hast. Und wir können so ein bisschen was spüren, Jesus, von dieser Kraft, die von dir ausging und Jesus, von deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade für die Menschen. Und Herr, wir wissen, du hast dich nicht verändert. Du bist hier, derselbe Jesus, der damals durch Galiläa gegangen ist, die Menschen geheilt hat, Wunder getan hat, das Evangelium gepredigt hat. Und Jesus, ich weiß, du willst dasselbe in unserem Leben tun. Herr, du hast auch uns berufen als deine Jünger, uns berufen, dir nachzufolgen. Jesus, was für ein wunderbarer Ruf. Was sollten wir sonst tun mit unserem Leben? Wir danken dir, Herr, für deine Gnade, dass du uns berufen hast. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir wirklich Zeugen sind und Jesus, dass wir Menschen sind, die Menschenfischer sind. Jesus, wir wünschen uns, dass so viele Menschen wie möglich mit uns in den Himmel kommen. Und wir bitten dich um offene Türen. Wir beten gerade jetzt für diese Weihnachtszeit, vielleicht für den Weihnachtsgottesdienst, dass du Menschen bringst, die sonst vielleicht nie in die Kirche gehen. Vielleicht gerade in dieser Zeit, dass Menschen offener werden und uns Türen schenkst, dein Evangelium zu verkündigen. Jesus, wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und wir beten dich an als den allmächtigen Gott. Und vor allem dem liebevollen Gott und gnädigen Gott, der sich nach uns ausstreckt und der uns Menschen liebt. Danke, Herr. Amen.